Jeremia 29, Vers 11. Immer schade, wenn man so ein Wort aus dem Zusammenhang reißt, aber darum ist gut, wenn Sie auch noch das Umfeld im Auge haben mit Ihren ausgelegten Bibeln. Jeremia 29, Vers 11. So spricht er: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und jetzt ist bei mir ein Sternchen dran, wörtlich, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das eine haben wir ja so gelernt, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet, und das andere, das ist genauer übersetzt und wichtig, wenn wir es im Auge behalten. Bald täglich werden wir überrascht mit neuen, interessanten Nachrichten, was Menschen wieder Großes geschafft haben, geleistet haben. Es gibt ja großartige Spitzenleistungen. Denken Sie bloß an den Sport oder in der Technik oder in der Wissenschaft. Neue Entdeckungen wurden gemacht. Ein bisschen witzig ist das beim Buch der Rekorde. Das muss immer wieder von Guinness neu geschrieben werden, weil da, junge Leute, macht das Spaß, neue Rekorde gesucht werden. Was habe ich gelesen? Aber das war ein Buch von 82, dass einer 54 Kilometer rückwärts auf dem Fahrrad gefahren ist und dabei unentwegt gefiedelt hat. Spitzenleistung. Oder dass einer 38 Würste in einer Stunde gegessen hat. Spitzenleistung. Menschen können Gewaltiges fertigbringen, aber an einer Stelle tun wir Menschen ganz arg schwer. Dafür sind wir irgendwo nicht gebaut und konstruiert. Und der eine Punkt ist, Leid und Schmerz zu tragen. Leid und Schmerz zu tragen. Ich denke, es gibt überhaupt keinen Menschen, der das leicht wegsteckt, wenn ihm die Lebenspläne zerbrechen. Wenn er plötzlich miterleben muss, wie alle seine Träume sich in Luft auflösen und er plötzlich vor dem Scherbenhaufen seines Lebens steht. Leid und Schmerz ist ganz arg schwer. Das ist uns wesensmäßig fremd, das passt uns nicht in den Kopf, in unsere Gedanken hinein. Und wir rebellieren, wenn uns Gott Wege führt, die uns nicht passen, die ärgerlich sind und die schwer sind. Und wahrscheinlich sind jetzt auch sehr, sehr viele unter uns, die sagen, das macht mir heute so einen Druck aufs Herz. Ich weiß nicht, wie das weitergeht bei mir. Mit der Krankheit, ich sehe voll Sorge auf den morgigen Tag, ich habe Schwierigkeiten mit Menschen, ich sehe meine Zukunft nicht mehr klar und ich kriege das irgendwie nicht unter die Füße. Ich habe da Schwierigkeiten, obwohl wir ja sonst so gute Leute sind. Aber da haben wir Schwierigkeiten. Und die ganze Zeit, da kann man schier dran verrückt werden, bohrt die Frage, warum hat mich das jetzt so getroffen? Warum? Warum ist das jetzt gerade gekommen? Wir wussten natürlich ganz genau, dass zum menschlichen Leben, zum Dasein in dieser Welt auch Leid gehört. Aber warum hat es mich jetzt getroffen? Warum hat mich so hart getroffen? Und dieses Warum kann einen ja so umtreiben? Und man kriegt ja keine Antwort drauf. Und umso mehr bohrt man an dieser Frage. Und je mehr andere versuchen, auf uns dreinzureden und uns auf die Schulter zu klopfen und Mut zu machen, das klappt irgendwie nicht. Sie kriegen das nicht fertig. Man ist taub in den Ohren für allen Trost, für alles mutmachende Wort. Denn es gibt gar keine Antwort auf dieses Warum. Und da wird dann der Schmerz nur größer und man sitzt ganz allein. Dieses Leid vereinsamt ja auch. Ist ja nett, wenn ab und zu noch einer klingelt und nach uns fragt oder einer anruft und sagt, wie geht's dir? Aber man bleibt doch allein mit seinem Schmerz. Und das macht den Schmerz nur noch größer. Ich muss Ihnen heute sagen, Gott redet in Ihre Einsamkeit hinein. Gott ruft Sie. Das prophetische Wort ist das Gotteswort. Schlagen Sie die Bibel auf und hören Sie das Wort. Ganz anders als Menschenwort. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen und der dich gemacht hat. So heißt mal. Und nun spricht der Herr, der ist zuständig für dich. Der hat den Überblick. Und nun spricht der Herr. Wenn Sie dieses Wort nicht mehr hören können, dann weiß ich nicht, was ich zu Ihnen sagen soll. Das wäre furchtbar. Dann sind Sie ganz allein, wenn um Sie her das Schweigen Gottes wäre. Aber Gott schweigt nicht, noch nicht. Gott redet, und das ist so wunderbar, dass Sie diese Stimme vernehmen können und wo Gottes Stimme zu Ihnen dringt. Da auf einmal kommt die Antwort, die uns erst den weiten Blick mit: Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht an meinem Gott vorüber, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Und wir merken plötzlich, vor Gott allein sehe ich den schweren Weg, den ich geführt werde, anders. Und wenn das jetzt nur heute bei Ihnen geschieht, dass Sie sagen, ich kann es auf einmal ganz neu einordnen. Mein Leben mit dem, was mich bedrückt, und dort Gott, der mich führt, der mächtige Gott, der mich gemacht hat, der mein Leben in seiner Hand hat. Das ist ja nicht ein Thema, das alte Leute bloß angeht, so wie die Surki vorhin erzählt vom Altenheim. Ich habe den Eindruck, die wahnsinnigen Bilder, die man gestern sehen konnte von diesem Techno-Festival in Berlin, nicht bei jungen Leuten, dahinter steckt doch eine Sinnkrise, wo man sich so auslebt in einem verrückten, austobenden Sinne. Was steht denn dahinter? Dass man den Weg seines Lebens nicht mehr sieht. Und das ist heute für junge Leute verzweiflungsvoll, dass man sich bloß noch in den Rausch flüchten kann, weil man gar nichts mehr klar sieht. Wozu bin ich denn eigentlich da? Was soll denn mein Leben? Und wie werde ich mit den Schwierigkeiten fertig, die mich bedrücken? Und das eine, was Antwort sein kann, dass Gott hineinredet, Gott ruft. Und er spricht zu uns, gerade in der großen Sinnkrise unseres Lebens. Und jetzt habe ich drei Dinge von diesem Wort, die ich unterstreichen will. Da sagt Gott, ich weiß wohl. Ich weiß wohl. Das sagt Gott ganz gezielt von den Bedrängnissen, in denen wir leben. Ich weiß wohl. Ist Ihnen das bewusst? Dass Gott alles ganz haargenau kennt. Was Sie belastet, wir meinen ja oft, wir müssen es Gott noch erst erzählen, bis in alle Details. Gott weiß doch. Und Gott kennt das ganz genau. Er kennt die Schwere der Krankheit, die Verletzung unserer Seele. Er kennt die Traurigkeit und die Hoffnungslosigkeit. Ich weiß wohl. Ich weiß ganz genau, was dich bedrückt und was dir Not macht und was dich belastet. Wenn Sie zum Arzt gehen und der Arzt untersucht Sie, nach einer Weile sagt er, jetzt weiß ich's. Sind Sie schon ganz froh? Sagt, er weiß wenigstens, was es ist. Ist doch beruhigend, er weiß es. Er kennt die Krankheit und dann wird er auch das Medikament kennen, dann weiß er auch die Chancen, dann kann ich ihn auch fragen. Es geht doch hier um den großen Arzt. Um den ewigen Gott, wenn der alles weiß, wenn der alles weiß, wie ich mich fühle, wie verlassen ich bin, wie hilflos ich bin, ist noch viel wunderbarer. Jesus hat die ganzen Leiden der Welt getragen, an seinem eigenen Körper erlitten. Die Not der Krankheit, das Verlassensein von Menschen, verleugnet, verraten, die ganzen Sterbensqualen, Enttäuschung, Frustration, das hat der Jesus alles erlitten. Und das sagen wir im Glaubensbekenntnis, er hat gelitten. Das ist doch so tröstlich, er weiß doch alles ganz genau. Ich weiß wohl, was an Schwerem auf Ihnen liegt und was Sie belastet. Und wenn er es ganz genau weiß, dann sind das nicht irgendwelche Schicksalsschläge, die bloß nach der Laune des Schicksals irgendwo geschehen, sondern hat sie Gott ganz bewusst zugelassen. Dann sind das nicht bloß Pannen im Ablauf, sondern sind sie am liebenden Herzen Gottes vorbeigegangen. Ich weiß wohl, ich weiß genau, sagt der Herr, ich weiß genau, was los ist. Und wenn er es weiß, dann weiß er auch die Auswege, dann weiß er auch, wie alles weitergehen soll. Und darum darf ich meine Warum-Frage einfach auf die Seite legen. Es gibt keine Antwort auf meine Warum-Frage. Und Gott sagt auch in seinem Wort nur, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Meine Wege, denn eure Wege. Aber wenn er es weiß, dann ist doch ganz, ganz wunderbar. Jetzt muss ich mal das Umfeld noch erklären, wo dieses Wort gesprochen war. Ich dachte, ich rede zuerst einmal in ihre Situation, dann schauen wir uns das an. Sonst sind wir gleich wieder so fern bei den alten Israeliten. Und die waren nach der Zerstörung Jerusalems als Volk deportiert worden. 5000 der Bürger, 1000 der Eisenarbeiter waren nach Babel geführt worden. Und für die Leute dort brach eine Welt zusammen. Was sollen wir denn dort in Babel? Wir wollen wieder zurück. Wann endlich wird denn Gott unser Gefängnis beenden? Und so rebellierten sie und sagten, wir halten es nicht mehr aus, wir wollen zurück. So wie man ungeduldig wird, wenn man lange krank liegt und sagt, ich möchte raus aus diesem Krankenlager, ich halte es nicht mehr aus. Und dann sagt Gott, 70 Jahre müsst ihr drin bleiben. Das war nicht leicht. Es ist gut, dass man daran erinnert wird. Das Schwere in unserem Leben ist auch ein Stück Gericht über unser Leben. Beim Sterben wird es uns ja als Letzten bewusst. Dass wir sterben müssen, das ist eine Quittung für unser Leben. Wir haben immer uns nur ans Diesseitige geklammert. Wir haben Gott nicht vertraut, jetzt müssen wir sterben. Das, was uns so wichtig war, das, was man fassen kann, das zerfällt. Und über all dem Schweren unseres Lebens soll das nicht verschwiegen werden, weil man heute oft so einen billigen Gottesglauben hat, als ob Gottes Liebe bloß so primitiv wäre. Ja, Gott hat uns doch lieb, warum kann uns Gott dann das Böse zumuten? Weil wir uns auch bewusst machen müssen, dass diese Welt, in der wir leben, das heute nicht das Erfüllte meines Glaubens ist. Und das ist ja in unserer Generation ganz besonders schlimm, dass uns das berufliche Weiterkommen, die Gesundheit, und Essen und Trinken, Urlaub, das sind alles Wichtigste. Und sagen wir, warum werde ich jetzt gerade krank vor dem Urlaub? Weil Gott sagt, das ist nicht die Nummer eins in deinem Leben, das ist Gericht Gottes. Er streicht uns manchmal mit harter Hand viel durch. Gott sagt, das stimmt nicht, Gesundheit ist nicht Nummer eins in deinem Leben. Das ist nicht das Wichtigste, ist nicht wahr? Gott weiß genau, was er uns zumutet und er kann uns mit harter Hand auch viel durchstreichen. Aber wenn er sagt, ich weiß es wohl, dann hat er Liebesgedanken mit uns und hat eine Absicht damit. Gerade wenn er uns Schweres zumutet. Und wenn ich nur weiß, der Herr ist da, er, der über alles bestimmen kann und er führt es wunderbar hinaus, das ist doch genug. Er weiß es wohl. Jetzt möchte ich den zweiten Teil des Wortes unterstreichen. Da heißt es am Ende, wir haben eine große Zukunft. Ich gebe euch das Ende, das ihr wartet. Das Ende, das ihr wartet. Ich gebe euch eine Zukunft. So übersetze ich mal. Ich gebe euch eine Zukunft. Wenn wir immer wieder mit der Warum-Frage herumbohren und sagen, ja warum, 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 warum? Wir kommen auf keine Antwort und dann sagt Gott, aber es kommt der Tag, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das Wort Gottes gibt uns nicht auf alle Fragen, die wir haben, eine Antwort. Das ist eine absurde Idee. Auch wenn ziemlich viele Fragen im Glauben, ich kann nicht auf alles antworten. Aber eins sagt das Wort Gottes, es kommt der Tag und da werdet ihr nur noch staunen und danken und loben können. Und auch hier in diesem Wort heißt, ich will euch ein Ende geben, das ihr euch ersehnt und erhofft. Ich will euch eine ganz große Zukunft geben. Ich muss also wegblicken und immer wieder, weil unser Glaube so kurz denkt und sagt, ja, aber was ist denn heute? Und wie wird das heute? Und wie geht das heute weiter? Sagt Gott, leg das einmal ganz getrost in meine Hand. Und auf einmal wird mir erst bewusst, das ist das Große im Glauben. So haben ja die großen Zeugen des Glaubens, die Frauen und Männer alle gelebt. Sie haben in einem, vorhin hat es zurückgegangen, einem wahnsinnigen Glauben.
ihr Säen auf die Seite genommen sein, aber ich habe die Zusagen meines Gottes. Und dann gehen sie fröhlich ihren Weg. In Hebräer 11 wird das beschrieben. Der Glaube ist eine Zuversicht, ist, dass man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Und so sind sie gegangen. So hat ein Abraham auf die Stadt gesehen, die Gott ihm schon zugesprochen hat. Und auf dieses Ziel ist er zugewandert. Ich wollte jetzt zu all denen von Ihnen, die bekümmert an der Warum-Frage ihres Lebens herumbohren und an dem Schmerz nicht mehr weiterkommen, sage ich, jetzt müssen Sie den Blick dorthin richten, wo Gott Ihre Augen hinlenkt. Gott hat ein Ziel mit Ihnen. Und Gott möchte aus Ihrem Leben noch etwas ganz Wunderbares machen. Und wie schwach und wie krank Sie auch sind, Ihr Leben soll noch mal eine Leuchtkraft entfalten. Und solange Sie noch in dieser Welt leben, haben Sie einen Auftrag und eine Bestimmung. Unser Leben ist wichtig und bedeutsam. Wenn man eine Reise macht, und viele brechen jetzt zu irgendeiner Urlaubsreise auf, da ist das Ziel wichtig, wo ich ankomme. Wie oft Sie im Stau stehen, das interessiert Sie dann nachher nicht mehr. Sondern bloß noch, das Ziel ist wichtig. Ich bin ans Ziel gekommen, ich habe das Ziel erreicht und Gott will uns zielgerichtet führen. Aber viele Menschen unserer Tage, die haben gar kein Ziel mehr. Haben Sie das Ziel vor Augen? Dass Sie heute vorwärts blicken und sagen, ich gehe meinen Weg auch durch alle Bedrängnisse hindurch, fröhlich und zuversichtlich. Im Gesangbuch steht ein Lied, das mir immer ganz besonders gefällt. Das ist das einzige Reiselied, das wir haben. Wir wollen es auch nachher singen. In allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten. Das hat ein junger Arzt gedichtet. Hat ja ein abenteuerliches Leben gehabt. Und dieser Paul Fleming, der ist auf eine große Reise aufgebrochen, einer diplomatischen Gesandtschaft, war er jahrelang unterwegs und auf der Ostsee ist ihr Schiff im Seesturm zerbrochen. Später ist er als Schiffbrüchiger im Kaspisee nur mit Not gerettet worden. Es ist ungeheuer, wenn man so ein Lebensbild liest. Und als er nach Hause kam, war seine Braut mit einem anderen verheiratet. Ausgerechnet er, der das schöne Volkslied gedichtet hat, vom ein getreues Herz zu wissen, das sei das Höchste. Er lebt die Enttäuschung von Menschen. Und dieser Paul Fleming, der da überall durch muss, und Sie müssen sich jede einzelne Situation verstehen, wenn man als Schiffbrüchiger im See treibt und gerade noch sich an eine Kiste festhalten kann, wenn die Geliebte des Lebens von einem anderen geheiratet wird und Liebe enttäuscht wird und dann, in allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten, der alles kann und weiß. Und dann, so sei nun Seele seine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat. Der Vater in der Höhe, der weiß, wie es weitergehen muss. Lass den nur in deinem Leben sorgen. Das ist Glaubensmut, das ist Siegeskraft. Wenn man so einfach von sich wegblicken kann und sagt, ich gebe das einfach ihm hin und ich blicke auf das Ende. Jetzt gehen wir wieder zurück zu diesen Israeliten, die da in Babel lebten. Die Israeliten sagten, aber wir halten es doch nicht mehr hier aus. Das ist so ein schwerer Platz und wir sind hier in der Zwangsarbeit, in der Gefangenschaft und Babel ist ein fremder Platz. Wir wollen wieder zurück ins geliebte Jerusalem und dort wollen wir unsere Lieder singen und dort ist unsere Heimat. Und dann sagt ihnen Jeremia ganz hart, dort in der Fremde ist dein Platz. Lebt eures Glaubens auch in Babel, suche der Stadt Bestes. Und gerade ein Altenheim kann ein Platz sein. Oder ein Krankenlager. Dort hat Gott euch hingestellt und sucht dort des Herrn Bestes. Und sucht dort, was der Herr von euch will. Dort ist dein Platz und verkündige dort seinen Namen. Und lebe aufs Ende zu. Was ist denn das Ende meines Lebens? Dass mein Leben ein Lobgesang für den Herrn wird. Oder haben Sie anderes Ziel? Dass Sie groß herauskommen, das werden Sie nie schaffen. Ihr Leben zerbricht und zerfällt, je älter Sie werden. Sondern das Einzige, was an Bedeutung ist, das, was für die Ewigkeit herauskommt. Und lebe auf dieses Ziel hin. Zielgerichtet auf das Ende leben. Nur noch das letzte Gedanken des Friedens hat Gott mit uns. Also, das hat provozierend doch Prophet Jeremia hineingerufen, dieses verzagte Gottesvolk. Er hat sie in einen Brief hineingeschrieben. Fast provozierend, Gott weiß es genau, was euch bekümmert und was euch belastet, aber Gott weiß auch, was er will mit dieser schweren Zeit dieser 70 Jahre in Babel. Und seht auf das Ende, das war das Zweite. Und jetzt, Gott hat Gedanken des Friedens mit euch. Gott hat kein Leid mit euch vor. Gott, was heißt denn Friedensgedanken haben? Das heißt, er möchte euch ruhig machen, er möchte euch gelassen machen, er möchte euch heiter machen. Jetzt kann ich Ihnen an einem Beispiel mal zeigen, wie schade das ist, dass wir verschiedene Sprachen in der Welt sprechen. Das Wort Frieden, da haben wir ein Bild davon. Was meinen wir Frieden? Dass ein Waffenstillstand ist, dass nicht mehr geschossen wird. In der Bibel ist das Wort Frieden mit einem anderen Klang behaftet. Das hebräische Wort kennen Sie alle, Shalom. Das biblische Wort Shalom meint immer Heilszustand. Das ist der innere Frieden, die völlige Gelassenheit. Das ist nicht bloß der politische Frieden, so wie wir das Wort verstehen, sondern das ist der Paradieseszustand, in dem man lebt. Wenn nichts einen mehr bedrängt, wenn alle Sorgen von einem wegfallen, wenn man alles hat, was das Herz begehrt und man einfach satt und zufrieden sein kann. Und dann sagt Gott, ich habe so Shalom-Gedanken mit euch, ich habe so Heilsgedanken mit euch. Ich will euch äußerlich und innerlich ganz erfüllt machen. Und jetzt wissen Sie auf einmal, warum uns Gott manchmal mit der harten Hand Äußeres aus den Fingern schlägt. Manches, was wir immer wieder uns so vorgestellt haben, als dass wir ohne das gar nicht mehr leben können, dann nimmt das einfach weg. Wir hatten vor Jahren eine Frau, die immer wieder mit den Kassetten unseres Gottesdienstes verbunden war, die war mit 20 Jahren an einer schweren Arthritis erkrankt und hat 17 Jahre praktisch nur im Bett zugebracht und war so schwach, dass sie sagte, es bereite ihr unaufhörliche Schmerzen, nur die Bettdecke hochzuziehen. Aber sie hat dort von ihrem Krankenlager aus immer wieder Briefe geschrieben an andere Kranke. Und das ist so groß, wenn man das einfach in diesen alten Briefen wieder liest, wenn sie sagt, das ist so wichtig, wenn Christus der Mittelpunkt deines Lebens wird. Dann erst wird man richtig heil. Da geht es zur inneren Überwindung der Schwierigkeiten und Belastungen. Da geht äußerlich der Druck weiter. Die Hilfe, nach der wir uns ausgeschaut haben, wird uns nicht oder noch nicht zuteil. Aber die Verhältnisse beirren uns nicht, schreibt sie. Wir wachsen über sie hinaus, wir bleiben in der Liebe Gottes. Ja, wir sind mehr als andere mit ihm verbunden, da wir im Leid gereift sind. Unsere höchste Vollkommenheit besteht nicht in irgendeinem Heldenmut, als ob wir alles überwinden könnten, sondern darin, Gottes und seiner Kraft dringend zu bedürfen. Es war und ist einfach großartig, wie in den größten Notsituationen ein tiefes Getrostsein und eine echte Furchtlosigkeit wachsen können. Wenn man sich fragt, wie wird es weitergehen? Der Entschluss, dem Herrn uferlos zu vertrauen, das ist ein schönes Wort, das Sie gebraucht, dem Herrn uferlos zu vertrauen, lohnt sich hundertprozentig. Da gibt es die Barriere. Warum lässt Gott das zu? Nicht mehr. Ich vermag ihm über aller Not meines Lebens Recht zu geben. Ich lasse mich ganz in seine Hände fallen. Und genau das will dieses Wort. Ich weiß doch, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, sagt der Herr. Gedanken des Shalom, dass ihr es ganz arg spüren könnt, auch wenn der Leib zerbricht und zerfällt. Und dass ihr doch ganz fröhlich sein könnt, dass er sagt, dieses tiefe Glücksgefühl habe ich in meinem ganzen Leben vorher noch nie gefühlt. Erst dort, wo Gott mich ganz ruhig gelegt hat, habe ich ihn entdeckt. Und darum geht das ja auch weiter dann im Vers 11 und im Vers 13. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, ich will mich doch von euch finden lassen. Das ist ja Gottes Ziel, dass endlich sein Volk, das ihm davonläuft, ihn wieder sucht und ihn wieder findet. Und was will denn Gott? Nein, Gesundheit ist ihm nicht das Wichtigste. Auch unser Wohlstand ist ihm nicht das Wichtigste. Auch unsere Karriere ist ihm nicht das Wichtigste. Aber das neue Herz, dass wir das bekommen. Und dass das Herz fest wird. Und dass wir mit unserem Leben ihm preisen. Und dass wir ihm gehören, ganz und völlig. Und dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Oder Paulus hat es anders formuliert. Ich möchte immer mehr ihn erkennen, Jesus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung. Das ist meines Lebens Ziel. Auf das laufe ich zu. Und diese Friedensgedanken hat Gott mit mir. Seine Pädagogik. Er will mich immer mehr zu ihm treiben und zu ihm hinführen. Wir hatten in unserem Württemberger Land den Johann Christoph Blumhardt. Der ist in seinem Leben merkwürdig geführt worden, als er nach seinem Studium in Tübingen in die Gemeinde kam. Es war ihm auf einmal bewusst geworden. Ich muss die ganze Welt, die mir begegnet, die leidende Welt, die Krankheitswelt, anschauen auf das, was Jesus in der Auferweckung, in der Neuschöpfung einmal aus dieser kranken, kaputten Welt macht. Und dann hat er seine herrlichen Lieder gesungen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss. Und glauben kämpfen wir. Seht doch auf das Ende. Dann könnt ihr eure Häupter erheben. Und dann könnt ihr fröhlich sagen, ja, jetzt fang heute schon an, dein Werk an mir zu treiben. Amen.